So, hallo zusammen. Hallo bei Launische Diva, der Podcast. Da sind wir jetzt. Wir sind Mitte August, Ende August, in der Woche nach dem Pokalspiel. Haben zwei Spieltage hinter uns und sind, ich glaube, ziemlich hart gelandet in der dritten Liga. Bei mir sind Moritz und Christian. Moritz, dritte Liga, was macht das mit dir? Wo stehen wir?
Ja, ich sag mal, dieser Knall nach dem Abstieg, der war schon hart. Ich hätte nicht gedacht, dass man noch tiefer fallen kann, wo man jetzt gerade so steht. Und wir hatten ja eigentlich drüber gesprochen und mal gesagt, okay, wie fühlen wir uns denn gerade eigentlich so? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo wir 10 sagen würden, das ist absolut super. Versuche ich das so ein bisschen einzuordnen und würde wahrscheinlich so sagen, ich bin bei so einer 5 oder einer 6. Ich kann das später aber auch nochmal erklären. Aber die dritte Liga fühlt sich schon sehr, sehr komisch an. Das muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, Christian, wie es dir geht.
Wie ist es im Vergleich zum letzten Mal?
Also, ich wollte da nie wieder hin. Man muss überlegen, das ist ja 20 Jahre her, fast 20 Jahre her. Und wir haben ja nur eine Saison in dieser Liga damals gespielt. Das war zwar auch eine wilde Saison, aber war natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Ja, damals waren wir auf dem Weg nach oben. Jetzt fühlt es sich an, als sind wir auf dem Weg nach unten. Deshalb skalamäßig bin ich eher bei einer 2 oder 3. Merkt ihr, glaube ich, auch aus meinen Reaktionen, wenn wir schon mal schreiben oder sprechen. Andererseits, ich habe es auch nicht anders erwartet. Ja, doch, vielleicht schon, ne? Also, dass wir in Mannheim nicht gewinnen, okay, das war mir schon klar, aber Hoffenheim war schon eine harte Ernüchterung, muss ich sagen.
Stefan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe ja, das muss ich dazu sagen, dass die dritte Liga-Zeit gar nicht erlebt. Bin ja dann eingestiegen mit Christian erst nach dem Aufstieg in die zweite Liga, aber dann direkt in der Saison und habe ja vorher in der Jugend Fortuna nur Lateral erlebt. Daher ist das jetzt für mich auch neu. Mir war der Abstieg in Fürth, wir waren in Fürth bei dem Spiel. Es hat danach nichts mit mir gemacht, weil ich dann auch dachte, ja, das war das nur das i-Tüpfelchen. Und dann hat man sich ja doch im Sommer jetzt ein bisschen hochgehypt, ne? Also die ganze Stadt, ne? 19.000, 20.000 Dauerkarten und Trikots ausverkauft, diese Kollektionen. Also wir waren ja selber im Fanshop, das ist nicht mehr alles sofort da. Du hast also schon das Gefühl, dass viele auch ein bisschen Bock drauf hatten jetzt, ne? Dritte Liga, Westvereine, kürzere Wege, kleinere Stadien, auch bis auf die zweiten Mannschaften doch auch wieder mehr Fanszene, ein bisschen alles näher dran. Und dann kommen diese ersten beiden Spieltage und du denkst, ja nee, dritte Liga ist jetzt schon blöd, ne? Also nicht mal, dass wir schlecht gestartet sind. Auch die Schiedsrichter sind schlechter, die Spielqualität ist schlechter, die Geschwindigkeit, die Spieler. Und dann kommt unsere Situation dazu. Also das Ganze ist auch gerade so eher eine ziemlich nüchterne 3, wenn du so von der Skala ausgehen willst. Weil wenn wir jetzt auch auf die Pokalrunde schauen, 1:5 zu Hause gegen Freiburg, jetzt nicht aus meiner Sicht nicht völlig unerwartet, dass wir da verloren haben. Selbst mit einem guten Start in die Liga wäre das sicherlich eine harte Nummer gewesen. Aber wenn ihr drauf guckt, was nimmt man jetzt mit? Wird man so
Naja,
ein Pokalspiel?
was mich gerade echt beschäftigt und was mir nochmal zeigt, wie hast du es genannt, dritte Liga, ne? Was macht das mit dir? Für mich ist gerade jetzt die Phase extrem schwierig. Und zwar, das liegt daran, dass DFB-Pokal ist und dass die Bundesliga wieder losgeht. Und die Bundesliga fängt jetzt an, am Wochenende, die Berichterstattung fängt wieder an, man redet wieder darüber. Und da fühle ich mich auf einmal so richtig bedeutungslos klein wieder und mache mir so Gedanken, wir sind hier irgendwie in der dritten Liga und es tut so richtig, es tut wirklich echt weh. Also, ne, man ist jetzt hier irgendwie in Kicker-Manager-Spielen wieder, man macht wieder Kicktipp und man beschäftigt sich plötzlich irgendwie mit der ersten Bundesliga. Und wir sind sowas an bedeutungslos da und spielen am Wochenende, am Freitagabend gegen Stuttgart 2. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das nochmal so einholt. Aber mich hat das jetzt gerade auch nochmal richtig gepackt. Also ich merke so richtig, dass mir das richtig wehtut. So wie es damals war, Christian. Also für mich war das damals in der dritten Liga und man redet da ja vielen immer noch drüber und auch natürlich die grandiose Oberliga-Zeiten. Aber für mich war das damals sehr, sehr schwer. Für jemanden, der immer auch die erste Liga miterlebt hat in den 90er Jahren und dann diesen grauenhaften Abstieg, dieses Durchreichen. Und als es dann in die Oberliga ging und diese Zeit, das war richtig, richtig schwierig. Und ich hatte da auch Probleme mit Fortuna. Und ich hoffe nicht, dass ich da irgendwie verfange, weil ich da einfach gerade so sehr dran hänge in jeglicher Form. Ich glaube, das wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen. Ich weiß nicht, Christian, wie
Aber
du das siehst.
kann ich nachvollziehen, ist eine riesen Herausforderung, weil also der Weg nach unten damals, das war ja eine Vollkatastrophe. Also es war ja wirklich bezeichnenderweise auch durch unsere einzig richtig grandiose Vereinsikone damals ja ins Leben gerufen. Jetzt könnte man fast sagen, hat er es wieder geschafft. Schon bitter.
Absolut.
Der arme Klaus hatte sicherlich nichts Böses im Schilde geführt, aber das war schon echt
Das war damals der erste
ernüchternd.
Spieltag gegen Fortuna Köln, weil wir haben so 2-0 verloren, meine ich. War ich sogar da.
Und dann diese verrückten Zeiten, meine, diesen 15 Millionen Mark damals, die man da von Sportwelt gekriegt hat, man glaube ich in der ersten Saison verballert hat für irgendwelche ja, als das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ach, egal.
Lass uns lieber ins Hier und Jetzt.
was ich sagen will, ist, genau, und dann ging es ja nochmal bittererweise nochmal weiter runter. Und da war so die Phase dann auch im Paulianestadion, da habe ich sie eigentlich wiedergefunden. Ne? Also, das muss man schon sagen, dass da bin ich da auch wirklich häufig hingegangen, hat auch ein Kumpel von mir da um die Ecke gewohnt, sind wir häufig zu zweit hingegangen und so. Das war so die Phase, wo man so langsam wieder, also anders gesagt, man hatte akzeptiert, dass das nichts mehr wird. So,
Man
und
hat
ich
dann mit Fortuna
glaube,
abgeschlossen, oder
ja, ne, also es war
was?
halt einfach irgendwie ein netter Zeitvertreib, da hinzugehen und ja, Herr Gott, die haben halt irgendwie Fußball gespielt und ne, man hat sich über andere Dinge unterhalten währenddessen und so weiter und so fort. Und ich glaube, was wir jetzt hatten, fast 20 Jahre lang, war halt die Ambition, dass da irgendwas geht nach oben. So. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir akzeptieren müssen, dass das halt einfach irgendwie nichts wird. So. Ich
Also
glaube,
mal eine
das.
harte Aussage.
Ja, aber ich kann das
Sorry,
gut
aber wir hatten so viele
nachvollziehen.
Chancen.
Auch nach dem verpassten, nach der verpassten Aufstiegsrelegation. Mit diesem unsäglichen, also ich jetzt graben wir natürlich in alten Kamellen, aber so alt sind die ja auch noch gar nicht, mit diesem unsäglichen Rückspiel dann, wo du das herschenkst, was du dir in einem perfekten Hinspiel aufgebaut hast, 3-0 Führung und dann halt in einem Elfmeterschießen, wo mir schon klar war, gut, jetzt ist eh alles verloren, wenn du psychologisch an den Punkt angekommen bist. Und dann war eben dieses Fürth-Spiel, wo ich auch dachte, da merkte ich das erste Mal, es macht jetzt gar nicht viel mit mir. Also ich wäre jetzt eh niemand, der dann heulend auf der Tribüne sitzen würde, aber wo ich dachte, ja, gut, ich gehe zwar nächste Saison wieder dahin, aber es ist vielleicht so ein bisschen, wie Christian auch beschrieben hat, wo du dann denkst, ja, geht halt ihr nicht anders. Ihr habt es jetzt versaut und ich habe es akzeptiert und muss aber emotionale Distanz schaffen. Wahrscheinlich, sonst wird man ja irre über dieses Thema.
Ja. Also, wie hast du Christian damals noch geschrieben, ne? Alle entscheidenden Spiele wurden dann letztendlich dann immer 3-0 verloren. Das haben wir dann da auch erlebt. Aber ja, lass uns doch mal jetzt ins Hier und Jetzt schauen. Also Stefan, du sagtest ja eben jetzt, ne, jetzt befinden wir uns in der Zeit nach dem Pokalspiel. Wir haben die ersten beiden Ligaspiele verloren, nach einem extremen Umbruch. Da gehen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf ein. Aber wie sehen wir das jetzt gerade? Haben wir irgendwie das Gefühl, dass sich da was gefunden hat? Oder, also, Christian grinst schon. Ich war bei dem Hoffenheim-Spiel, ich habe es nur, weil ich im Urlaub war, habe ich es nur gesehen auf dem Laptop. Ich glaube, das war ja ein absoluter Downer. Jetzt habe ich das Spiel in Freiburg im Stadion gesehen. Fand das, um ehrlich zu sein, ganz ordentlich. Ich glaube, das haben auch alle so gesehen, besonders die erste Halbzeit. Wobei Stefan und ich uns da auch sofort einig waren, Freiburg hat es uns jetzt auch nicht unbedingt schwer gemacht, ne? Also ich hatte so das Gefühl, wenn sie gewollt hätten, hätten sie dann nochmal mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, wären sie dann nochmal ein bisschen effektiver auch vorgegangen. Und ich meine, so Spieler wie der Matanovic, der dann einfach die ganze Zeit auf der Bank sitzt, da wusste man schon, der kommt rein und dann doch dauert es, glaube ich, 3 Minuten. Aber ich will da gar nicht drauf rumreiten. Es war eine ordentliche Leistung. Es ist ein Drittligist, der wir nun mal jetzt einfach sind. Und dafür war es okay. Und jeder sagte dann auch, ne, im Vergleich zu Hoffenheim. Aber um auf diesen Punkt zurückzukommen, ich glaube, Stefan, du hast es ja auch angesprochen. Haben wir denn jetzt eigentlich ein klares Bild von einer Aufstellung, von einer Taktik? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich würde es
Oder
nochmal so
gibt eure
formulieren,
Experten keine Oberhand.
war Freiburg jetzt das, was wir machen wollen? Also das war ein bisschen mein Gefühl, auch von der Aufstellung her. Freiburg hatte ich jetzt den Eindruck, das war so ungefähr die Spielidee vermutlich. Mit dieser Mittelfeldraute, mit den Leuten, die man schon im Vorfeld so ein bisschen im Kopf hatte, dass die auf diesen Positionen spielen werden. Ich will nicht sagen, dass es jetzt die perfekte Aufstellung ist oder dass es jetzt gut, besonders gut war, aber ich hatte den Eindruck, das war jetzt das, was ich in der Saisonvorbereitung verstanden hatte, was Ende ungefähr machen wollte. Da kann man dann drüber sprechen, ob hier so ein Kollege Benger da in dieser Position den richtigen Job gemacht hat, ob das alles auch so immer zusammen funktioniert hat, ne? Aber da waren die Leute, die im Roulette waren. Da ist der Zimmermann auf rechts gewesen. Da hast du halt die Innenverteidigung mit Heinz und Oberdorf bis hin zu vorne hier Schleusener, Ottmann. Also war jetzt für mich auf dem Papier ungefähr das, was ich von Ende jetzt erwartet hätte. Oder?
Ich verstehe
Spielerisch
halt,
vielleicht nicht, ne? Aber gut.
ich verstehe tatsächlich, also jetzt in dem Spiel verstehe ich es natürlich, ne? Also jetzt, aus meiner Sicht hat er da ja gar nicht Raute gespielt, sondern er hat ja zwei Sechser eingesetzt mit Müller und Benger.
Ja, auch ein Punkt, ja.
Weil er wahrscheinlich auch durchaus defensiv agieren wollte, was ja völlig okay ist. Ich finde auch nochmal,
Müller
muss nochmal
übrigens gut.
gerade,
Ganz kurz eingeworfen.
ja, okay. Habe ich auch mehrfach gehört, so genau. Nochmal kurz vielleicht vorher ein, zwei Sätze, weil mir das jetzt am Wochenende auch nochmal, ich habe ein paar andere Pokalspiele auch gesehen, auch nochmal klar wurde. Zum Beispiel hat ja parallel zu unserem Spiel hat ja Rot-Weiß Essen gegen St. Pauli gespielt. Auch ein Knallerspiel, absolut. Und ich fand krass, das Wenige, was ich davon gesehen habe, ausschnittsweise, war, dass halt St. Pauli zwar Riesenchancen hatte, aber Essen eigentlich dieses Spiel dominiert hat. Also ja, hätte St. Pauli die 300 oder 400%igen genutzt, die sie hatten, dann hätten sie das Ding auch locker gewonnen. Aber Essen war halt extrem spielbestimmt. Und das war ein ganz, ganz krasser Unterschied zu dem, was wir machen. Da ist Tiefe drin im Spiel, da ist Breite drin, da ist Energie drin. Das fehlt uns, glaube ich, seit mindestens 1,5 Jahren grundsätzlich. Da kann man jetzt aber das Freiburg-Spiel nicht ranziehen. Das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, weil was wir auch sehen müssen, ist, St. Pauli ist ein Zweitligist. Ne? Ich habe gestern Abend Schalke in Halle gesehen, die haben sich schwer getan, haben es dann in der Verlängerung gezogen,
So,
weil
Pauli hat
Halle
auch
auch
in den
einfach
ersten beiden
völlig
Spielen auch noch
platt war.
nicht, ne, auch nicht überzeugt, ne,
Genau.
zwei
Aber auch
Unentschieden.
Schalke ist ja, jetzt mal sind wir ganz ehrlich, ne, ist ja auch jetzt mal gerade aufgestiegen in die Bundesliga. Also ist auch eher noch näher an einem Zweitliganiveau dran. Wir haben gegen Freiburg gespielt und die, finde ich, sind total unterschätzt. Die waren Europapokalfinalist. Die sind seit Jahren extrem gut da drin, sich auch immer wieder gut zu ergänzen. Ja, selbst wenn sie mal gute Leute verlieren, haben sie aber dieses Jahr in dem Sinne, ja klar, natürlich auch, aber die haben einfach auch einen sehr, sehr guten Kader zusammen. Und wir haben ja gesehen, selbst die, die dann vielleicht eher so die 1B-Lösung sind, die da gegen uns angefangen haben, die kriegen es schon hin, das Spiel zumindest ja, zu kontrollieren. Und genau, Mo, du hast es gerade schon gesagt, wenn dann Martanovic eingewechselt wird und Scherhand und so, dann ja, guckst du nur noch hinterher.
Und
Ich glaube
die Freiburger kamen ja auch gerade schon voll auf den Punkt vorbereitet für einen Bundesligisten, weil sie eben Donnerstag schon hier die Conference League Playoffs, glaube ich, waren das, gespielt haben. Da bist du ja voll im Wettkampfmodus, ne? Da kommst du ja nicht noch so aus der Vorbereitung. Klar, die zweite Bundesliga auch schon gespielt, die sind auch schon ein bisschen im Rhythmus. Ja, Essen finde ich auch als Wert, da sieht man dann auch, dass wir eben keine eingespielte Truppe sind.
Das ist der Punkt, glaube ich, auch, den muss man halt auch erwähnen, ne? Dass, ich meine, gut, Essen hat einen leichten Umbruch gehabt, ne? Ich meine, den Müsel haben sie nach Magdeburg gegeben und wer ist ja den Japaner, ne? Misuta. Ich glaube, da sind ein paar gegangen, aber grundsätzlich kennen die halt die dritte Liga. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, wir haben das immer so floskenmäßig gesagt. Und wir sind nun mal, ne, ich glaube, ich sag's nochmal, aber wir gehen ja gleich auch nochmal ein bisschen auf den Kader ein. Ich habe noch kein Spiel von zum Beispiel Aachen gesehen, aber da hört man ja nur, dass es ja unglaublich sein soll. Diese Mannschaft soll ja sowas an super eingespielt sein. Die haben ja, glaube ich, jetzt auch saisonübergreifend super gut gespielt. Und das muss man wahrscheinlich dann so in die Relation setzen. Ne? Auf der anderen Seite bin ich, Christian, bei dir. Also das ist jetzt kein Gradmesser. Ne? Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, Stefan, wenn du sagst, wir haben vielleicht sogar jetzt so ein System gefunden, musst du trotzdem mit dem, darf man das sagen, wie war das noch, Spielermaterial? Mit dem Spielermaterial, was du dann da 11 Mann auf dem Platz hast, musst du halt ganz anders agieren, zum Beispiel am Freitag gegen Stuttgart. Und da frage ich mich halt, ist es dann das passende Spielermaterial? Ne? Also ist es das? Oder muss ich mich anders? Also gut, ich muss eh zwangsläufig am Freitag umstellen wegen Hendricks. Aber kann ich das systematisch so offensiv dann auch anders ausrichten?
Ich glaube, wir haben die Kombination noch nicht gefunden. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen. Wir haben sicherlich die Herausforderung, dass Hendricks seine Themen hat. Aus meiner Sicht komplett unnötige rote Karte. Mal wieder. Soll dieses Team führen. Man muss mal gucken, ob das gelingen wird. Wenn er nicht da ist, setzt der Coach offensichtlich auf Zimmermann. Also Zimbo muss dann spielen. Und deshalb, aus meiner Sicht, ist das auch der Grund, warum Zimbo Freitag, Quatsch, im Pokalspiel rechter Verteidiger gespielt hat, weil er wollte im Mittelfeld defensiv spielen. Deshalb Zimbo als rechter Verteidiger und Van der Sloot tatsächlich draußen, weil er wusste, er muss irgendwann Risch auswechseln. Und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch keinen zweiten linken Verteidiger. Das ist alles irgendwo nachvollziehbar, aber es sind wieder Konzessionsentscheidungen. Ja, wir sind auch jetzt wieder dabei, die ganze Zeit Aufstellungen zu sehen, wo es Konzessionsentscheidungen gibt. Und damit sind wir schon die letzten Jahre nicht gut gefahren. Eigentlich gibt es auf 10 Positionen, glaube ich, relativ viel Klarheit, was man machen kann. Ich glaube, ihr habt es gerade auch schon gesagt, Hottmann und Schleusener ist schon eine ganz ordentliche Kombo.
Ich frage mich, wie effizient der gute Hottmann ist. Das habe ich am
Sonntag. Ein Kämpfer.
Ja, also da bin ich. Hat mich so ein bisschen an Frank Meier erinnert, obwohl er ein bisschen bulliger ist, aber so irgendwie so wie so ein Typ. Also natürlich ist ein Kämpfer, ist so ein bisschen so ein Wuseler, ne? So einer, der die ganze Zeit da ackert und ackert. Ich frage mich, ob der auch trifft. Aber gut, vielleicht ist es auch ein Knopfdruck bei dem Jungen, dass das dann irgendwann auch funktioniert. Das kann durchaus sein.
Also ich glaube, im Mittelfeld ist, du hast gerade gesagt, Stefan Müller, war jetzt das zweite Spiel, glaube ich, das erste von Anfang an. Glaube ich auch, dass er reinkommt. Hendricks wird gesetzt sein, wenn er denn nicht ja. gesperrt ist.
Dafür so. Wurde er ja geholt, mehr oder weniger.
Genau. Und die anderen beiden Positionen werden, glaube ich, immer so ein bisschen abhängig davon sein, was wir gerade machen wollen. Bouchama macht für mich einen ordentlichen Eindruck. Muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Finde ich auch. Fand den Sonntag ist, auch gut, ja.
Ja, auch so ein bisschen, weiß nicht, auch so ein bisschen aggressive Leader, ne? Also manchmal tanzt er auch gerne so an gelben Karten rum. Vor allem so im Kontakt mit dem Schiedsrichter. Aber ja, er gefiel mir bislang auch. Also umtriebig. Müller fand ich positiv. Weil ich das Gefühl auch hatte mit der Innenverteidigung, auch wenn wir 5 Tore gekriegt haben, dass wir streckenweise eben aber auch stabil dort mal jetzt agieren konnten, während das Erratische der letzten 2 Wochen halt weg war, gegen eben einen Gegner, der zwei, drei Regale drüber ist. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das hat mir alles soweit ganz gut gefallen. In der Stabilität, aber in dem, was Christian sagt, ich habe den Eindruck auch gehabt in den ersten beiden Spielen, diese Ende-Nummern, was wechsle ich, wie stelle ich auf, sind, ich muss es jetzt schon mal vorwegnehmen, ja, manchmal frage ich mich, ob das für den Kollegen hier irgendwie eine Nummer zu groß ist, weil er sich offenbar von außen beeinflussen lässt, dass er jetzt, das erinnert mich ein bisschen an Pep Guardiola, der bei, das ist ein geiler Vergleich, ne? Er erinnert mich an Pep Guardiola bei Bayern München, der immer die wichtigen Spiele verzockt hat, weil er meinte, jetzt gucke ich den Gegner aus, ne, und mach nochmal die komplexe Aufstellung. Und so habe ich auch so ein bisschen bei Ende, alle haben ihm vorgeworfen, ey, du kannst halt nur das eine System und überhaupt, und dann stellte zwei Spiele irgendwas auf, was er sich gerade ausgedacht hat, wie als würde er das jetzt beweisen wollen. Und so waren die Wechsel für mich auch bei dem Freiburg-Spiel so manchmal, wo ich dachte, oh, ja, kann man machen. Aber auch da hat er, glaube ich, noch nicht sein System gefunden, wer welche Funktion in dem Moment auf dem Platz haben soll und wen er jetzt da einsetzt. Das wirkt mir dann noch alles ein bisschen beliebig. Und über einen Torwart muss man auch noch sprechen.
Muss ich leider sagen, da tue ich mir... Und du hast jetzt auch was vorgegriffen, was ich euch auch eigentlich fragen wollte. Aber da frage ich mich dann schon, ne? Du hast eine Vorbereitung, und dann solltest du eigentlich auch in der Lage sein. Natürlich sind die Spieler häppchenweise dazugekommen, aber so ein bisschen mehr Spielidee hatte ich da jetzt auch erwartet. Und ich glaube, wir haben uns nach dem Hoffenheim-Spiel alle furchtbar aufgeregt, dass der Aden und auch der Slimani, ne, irgendwie so, dass man so das Gefühl hatte, ach, das war nach Mannheim-Spiel, Entschuldigung, da haben sie ja nicht gespielt, wo er dann so hektisch da irgendwie umgestellt hat. Aber das war, um jetzt wieder auf das Freiburg-Spiel auch nochmal zurückzukommen, das war so ein bisschen etwas, wo ich mich gefragt habe, warum er diese Wechsel gemacht hat. Also das wirkte, da hat er so ein bisschen, meiner Ansicht nach, so ein bisschen auch so den Spielfluss, weil wir eigentlich eine ganz gute Phase hatten. Und habe mich gewundert.
Also ich glaube mittlerweile, also ich habe ja viel gesehen von der Vorbereitung tatsächlich. Gut, diese ganzen Spiele gegen die unterklassigen Teams waren so, kann man so relativ sehen. Ich finde, das ist immer wenig aussagekräftig. Es ist ganz interessant zu sehen, dass der Bruch eigentlich reinkam nach diesem Dortmund-Spiel. Ich weiß nicht, ob man da der Meinung war, irgendwie, hey, super, das wird alles ein Selbstläufer. Ich finde immer, man muss sehen, wer da bei Dortmund auf dem Feld stand. Also da waren Jungs dabei, die waren 16, 17. Ne? Also,
eine bessere zweite Mannschaft war das, genau. Stimmt,
ja. Vielleicht auch nur eine bessere A-Jugend, ne? Also oder U19. Das war schon seltsam. Und tatsächlich, was ja die ganze Vorbereitung lang ja durchgezogen hat, ist ja, dass immer 45 Minuten lang ein Team gespielt hat. Ich glaube, die sollten sich einspielen, aber er hat dann in der Folge nie wieder diese Konstellation spielen lassen. So, ne? Und das heißt, eigentlich hast du die ganze Vorbereitung in zwei Teams gespielt, die du jetzt dann aber wild durcheinander würfelst. Und da frage ich mich so ein bisschen, was das Konzept ist. Und das hat man dann in dem finalen Vorbereitungsspiel gegen Hannover 2, sage ich jetzt mal, ne? Also weil auch das war nicht Hannovers erste Mannschaft, dann schon gesehen, dass da vieles nicht zusammenspielt, vieles nicht zusammenpasst. Das haben wir dann in den ersten Saisonspielen gesehen. Das muss man dazu sagen, Mannheim war sicherlich unglücklich in jeglicher Hinsicht. Also ja, mögliche rote Karte nach 5 Minuten, mögliches Gegentor, was man vielleicht halten kann.
Torwart hat die Kappe vergessen, die im Tor lag.
Ja, da waren sicherlich viele Faktoren drin, die einfach auch blöd gelaufen sind, mal wieder. So, aber dann auch da schon Systeme auf links, okay, es gab keinen Ersatz. Wir wissen heute, dass es einen Grund oder Gründe gab, warum Risch nicht gespielt hat. Aber dann zur Halbzeit Heinz auszuwechseln, hat ja auch sofort zum Gegentor geführt. Also sofort. Ja, weil die sich auf der Seite überhaupt nicht grün waren und der Gegner das auch sofort ausgenutzt hat. Und das ist dann halt so ein Punkt. Traust du Dominik Heinz nicht zu, dass er mit einer gelben Karte vorbelastet dann die zweite Halbzeit durchsteht? Weiß ich nicht, ne? Also muss das an der Stelle sein? Ja, offensichtlich, ne? Also ich meine, wir sehen ja alle das Training nicht, ne? So offensichtlich ist er ja der Meinung, dass Meiser da auch nah dran war, ne? Und vielleicht war das dann auch für ihn logisch in dem Moment, diesen Wechsel zu vollziehen. Aber ich fand's tatsächlich in jeglicher Hinsicht einfach auch ein schlechtes Signal. Und klar, wir wissen alle nicht, was passiert wäre, aber das war für mich jetzt schon wieder der Auftakt in schlechte Entscheidungen. Und das ist, jetzt sind wir schon total in der Trainerdiskussion eigentlich drin. Aber das ist für mich eben echt das große Fragezeichen, weil wir haben das Auftaktspiel damals von ihm in Magdeburg gehabt, wo er sich entgegen seiner Meinung und seine Haltung dafür entschieden hat, das System von Markus Anfang weiterzuspielen. Für alle total überraschend und das Ergebnis ist bekannt, ne? Es war auch eine Katastrophe. Die beiden Heimspiele waren super. Das Spiel auf Schalke war auch ganz gut. Haben wir halt vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt, nicht zu punkten, so. Und dann kam halt Fürth. Was wir alle nicht verstanden haben, wie man so ins Spiel gehen kann, wie man so von Anfang an daneben liegen kann. So, und jetzt haben wir in der neuen Saison 3 Spiele gesehen. Ja, und da hat halt auch noch keins überzeugt. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu dem Pokalspiel. Also ja, bis zum 1-3 fand ich das auch ganz ordentlich, dass wir uns am Ende dann doch wieder auch wirklich nochmal 2 schlecht verteidigte Gegentore gefangen haben. Kannst du natürlich sagen, okay, wir wollten nochmal offensiv was versuchen, wir wollten nochmal ein Tor machen und so weiter und so fort. Alles richtig, aber ich finde, das zeigt so ein bisschen dann auch das Innenleben von so einer Mannschaft. Gehe
Ja,
ich da mit einem
absolutes
1-3 nach
Einstellungsding.
Hause
Ja.
oder knalle ich mir wieder wie letztes Jahr im ersten Saisonspiel gegen Bielefeld da nach einer roten Karte dann 5 Dinger rein?
Aber dann ist es der Coach, ne? Also wenn man da jetzt mal, also dann,
Es
ich
sind
meine,
halt brutal
es
viele
waren jetzt
Parallelen.
Parallelen, genau. Und du hast die ganzen Spiele angesprochen, die, glaube ich, maßgeblich sind, ne? Also das ist das Magdeburg-Spiel, wo du als neuer Coach es eigentlich schaffen solltest, da mal eine gewisse Begeisterung zu schaffen. Und die Mannschaft, die war ja sowas an verunsichert. Also es war ja mit einer, das war ja fast, also ich meine, die letzte Zweitligasaison war grauenhaft. Aber diese ersten 10 Minuten gehörten ja wirklich fast, also ich glaube, es waren fast mit das Schlimmste, was ich gesehen habe. Ich habe es ausgemacht, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht sehen. Und dann genau Fürth, auch in einer Situation, wo du gefordert bist als Coach. Und dann Mannheim. Wo du wirklich auch so eine gewisse, ne, Euphorie, da sind dann einfach mal 5.000 plus Düsseldorfer, die da hinkommen. Also das muss man sich mal vorstellen, das hätte doch nie jemand unterschrieben, wenn wir nach der ganzen Fürth-Geschichte, wo gefühlt alle gesagt haben, ihr könnt mich jetzt mal, und dann diese Begeisterung und das dann so zu verwässern. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, ich kann es mir auch einfach nicht erklären, ich will jetzt auch nicht lange drauf rumreiten, aber ich meine, es ist auch ein Trainerteam dahinter, ne? Er ist ja nicht nur alleine, der hat ja noch seine ganzen Jungs da um sie ihn rum. Und da frage ich mich halt auch, also was sind das für Ideen, die Truppe dann da oder die Trainer da letztendlich dann auch haben. Und da, ich habe es jetzt gerade schon rausgehört, ich weiß nicht, also ich zweifle da ganz stark jetzt an dem Trainer und ich bin da gerade so ein bisschen, um ehrlich zu sein, es ist noch viel zu früh und die Mannschaft ist im Umbruch, ne? Du hast ja auch so Spieler wie der Förster, wo du gesagt hast, da kommt jetzt die 10, ne? Da haben wir gesagt, wow, da kommt jetzt ein richtig guter Kicker.
Aber auch das, darf ich kurz
Ja,
einhaken,
klar.
auch das ist halt, das fand ich wirklich abenteuerlich. Das war doch auch das Mannheim-Spiel. Da hat er ihn in die Startaufstellung gepackt, nach 3 Trainingseinheiten. Ganz ehrlich, Slimani, Arden, die ganzen Jungs haben die ganze Vorbereitung gespielt. Ja, die sind natürlich, ne, können fast noch A-Jugend spielen oder können es teilweise sogar. Klar, aber du holst da, sorry, irgendwen, ja, ich kenne ihn, er ist auch echt ein guter Kicker, keine Frage, ja, gar kein Thema, aber das ist doch auch für die Hygiene in der Mannschaft scheiße. Entschuldigt, aber das so deutlich zu sagen, ne, das ist doch, ne, da kommt jemand, der kickt dreimal mit der Mannschaft, der hat überhaupt nicht das Fitnesslevel und der ist ja auch in dem Spiel überhaupt nicht aufgefallen. Ja, also hat ja auch eine unterirdische erste Halbzeit gespielt, was auch nicht erstaunlich ist, weil wir auch, ja. So, und du zeigst aber sofort auch deinem Team, dass du überhaupt kein Vertrauen hast.
Ein anderes Stichwort, Armani Ampong. Es war ja ein Verkehrsunfall, das mit anzusehen, wie der Junge sich da auf der linken Seite abgekämpft hat und musste halt auch durchspielen. Okay, die Gründe mit Riesch wussten wir dann jetzt im Nachhinein. Weiß ich jetzt nicht, ob es da noch eine andere Lösung gegeben hätte. Und dann ist er im nächsten Spiel nicht im Kader. Also so auch Dinge, wo du sagst, boah, weiß jetzt nicht, wie das ankommt. Also,
Und Entschuldigung, aber dieses, also ich weiß gar nicht, hat er das wirklich auch so in den Mund genommen, dass das vielleicht für die jetzt auch eine Herausforderung war, weil sie so jung sind? Ich meine, es tut mir schrecklich leid, aber das kannst du heute nicht mehr bringen. Also das ist doch, also ich habe nochmal jetzt gesehen hier, der, wie heißt der neue Grieche da bei Dortmund, der Karezas. Gut, das ist natürlich ein absoluter Topspieler, aber der Junge ist 18 auch und der wird halt gebracht, der wird halt gebracht, ne? Und da musst du auch erwarten können von den Jungs, die ganze Zeit in der Vorbereitung das Vertrauen bekommen, dass sie dann auch spielen. Und dieses, ich finde, das haben wir bei Fortuna, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Pauschalaussagen treffen, aber das haben wir über die Jahre immer wieder gehabt, dass wir immer wieder gesagt haben, ah, die jungen Leute, die brauchen Zeit, um die ranzuführen und so weiter. Und ich hatte mich eigentlich da richtig drauf gefreut, weil ich gesagt habe, guck mal, hast du jetzt mal richtig zwei Junge, die setzt du da ins Mittelfeld und die setzt mal Akzente.
ich fand, das war vor allen Dingen in der gesamten Vorbereitung eigentlich das, was mich so ein bisschen, was ich gut fand, dass halt ja gerade die Jungs ja, aus dieser guten Jugend, aus dieser guten zweiten Mannschaft, ja auch durchaus viele Spielanteile gekriegt haben. Und du hast ja wirklich gedacht, ja komm, da können sich wirklich drei, vier vielleicht durchsetzen. Gut, Anhari, das war halt wieder mal unfassbar bitter, dass der sich dann wieder verletzt hat. Da muss man jetzt mal schauen. Ich hoffe ja wirklich, dass der nochmal kommt, weil der hatte ja sogar die besten Anzeichen gesetzt. Aber um vielleicht nochmal aufs Thema zurückzukommen, wenn wir jetzt schon dabei sind, also ich sage es mal ganz deutlich, ich bin immer gegen den Trainerwechsel.
Dito, weil ich auch immer auf den Erfolg hoffe. Ich hoffe immer auf den Erfolg, aber tja.
Ja, und jetzt mache ich mal nochmal meine Parallelnummer auf. Was haben wir jetzt? Sind wir letztes Jahr? Ist nicht das nicht ganz die gleiche, der gleiche Ver oder passende Vergleich? Tune, da waren wir auch durch mit. Da war auch so, lass uns jetzt den Trainer wechseln. Es liegt am Trainer. Wir sind, deswegen dieses, es ist wie ein Déjà-vu, eine Schauspielerklasse tiefer. Wir sind als, ne, Aufstiegskandidat in die Liga gestartet. Kader, wo die Leute sagten, boah, das ist schon Spitzenkader. Ne? Letzte Sommerpause, so, wo doch wir auch selber ja ein paar Analysen uns gegenseitig zugeschickt haben. Da kommt jetzt richtig was zusammen und dann war doch relativ klar, boah, ja, Tune, ne, geht halt nicht. Den hätte man schon nach der Relegation rausschmeißen sollen. Und jetzt stehen wir halt so irgendwie in so einer gleichen Situation, wo du jetzt gebrannt bist von dem dann doch Fehler, den du letztes Mal gemacht hast. Also vielleicht war die Mannschaft nicht so gut, wie man dachte. Vielleicht war der Trainer besser, als wir gedacht haben. Und die Ergebnisse waren am Ende auch noch besser. Und jetzt stehst du da mit dem Ende und ne, versunkene Kosten ist es, glaube ich, so als Prinzip. Wir haben da schon rein investiert. Wir haben diesen Kader für ihn gekauft. Aber das ist auch genau mein Kritikpunkt. Ende hat gerade gar nichts vorzuweisen, was irgendwie für ihn spricht. Aber alle Punkte, die gegen ihn sprechen, sind relativ stark. Zwei Truppen abgestiegen, noch keine überzeugende Serie irgendwie in den, ihr habt die ganzen Spiele jetzt genannt, hingelegt. Er hat einen Kader bekommen, jetzt mit der Chance, zig neue Spieler zu holen, mit einem neuen Sportdirektor, die offenbar ja Schulter an Schulter da zumindest nach außen hin nichts preisgegeben haben, dass sie sich nicht einig wären in irgendwelchen Besetzungen. Und kriegt auf sein System ein paar Spieler an die Hand, die er auch vorher in seinen Stationen hatte. So, also viel, viel mehr, außer mehr Geld ausgeben, kann man jetzt für einen Trainer auch kaum tun. Und dann kommt das
Und
dabei
dann,
raus. Und
ja,
das, glaube ich, macht
und
die
dann.
Leute gerade so nervös, wo die sagen, ey, wir müssen irgendwie das Ruder rumreißen. Aber ich bin
Und
auch
dann vielleicht auch
nicht
nochmal
immer
das
der
Torwart.
Trainer entlassen Typ.
Aber dann auch
Ja.
das Torwartthema. Ich meine, ich finde, das reiht sich doch ein, oder nicht? Also, ich meine, Der Junge ist total unsicher, das hast du ja gemerkt. Also der macht ja da, der macht die zwei Böcke und so weiter. Aber er ist nun mal auch ein großes Talent aus
Wir
Mainz
reden
und ich
jetzt
will
von
gar
Ries,
nicht,
ne?
wir reden von Ries,
Ja,
sorry.
müssen wir einmal genau nur
Ja,
dazu
genau,
sagen.
sorry, genau,
Ries,
das ist der
Risch
Ries.
oder wie
Ries, ich
unser
rede von.
linksverteidigender Torhüter heißt.
Genau. My Lord, give mercy, das ist der andere. Nein, ich meine aber Ries. Ries ist anscheinend ein super Talent. Mainz leiht ihn aus und ich will gar nicht wissen, keine Ahnung, also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien in die Welt posaunen, aber ich glaube schon, dass mit solchen Laien auch immer eine gewisse Verpflichtung ist, lass den Jungen bitte auch spielen. Ne? Also, ne, das ist ein großes Talent und wir wollen dem Jungen auch Spielzeit geben und dementsprechend soll er auch spielen. So, dann machen wir jetzt, wir verhalten uns wie ein Bundesligist und machen auf einmal ja jetzt für Pokal, so hört sich so an, so als würden wir Pokal alle 3 Wochen spielen. Da setze ich jetzt den Lord da rein und dann hält der Junge gut. Ja, ist ganz, also ich meine, Abschläge und alles, das ist ein Thema, das kann, hat er noch nicht so ganz drauf. Aber dann hält er ganz gut. Man hat so ein paar Situationen, wo die auch dankbare Situationen teilweise, ne? Ich meine, einmal diese Situation, wo er dann zur Ecke klärt, wo er dann mit der einen Hand über die Latte dann lenkt. Das macht er alles ganz gut. Und dann sagt der Trainer anschließend dann, wie war der Wortlaut? Ich glaube, irgendwie in der RP war, glaube ich, was so unter dem Motto, ja,
Er hat sich's offen
wir haben hier
gelassen.
nichts gesetzt oder irgendwie sowas, ne, in der
Genau,
Richtung.
das wäre vereinbart gewesen, weil wir standen ja noch im Stadion am Sonntag und haben uns gefragt, boah, wie kommt jetzt Lord dahin? Weil ich habe mal vorher noch mal diese Spieltags-Pressekonferenz. Ich hab die Pressekonferenz nicht gesehen, aber ich habe die Zusammenfassung gelesen und dachte, gut, da war nichts vom Torhüterwechsel drin. Und dann hieß es jetzt im Nachhinein, ja, nee, das war ja abgesprochen. Schon im Sommer haben wir gesagt, wir wechseln im Pokal. Schlechter, auf gar keinen Fall. Er hat 5 Tore bekommen, aber er hat mir gut gefallen, auch in der
Aber warum machst du,
Körpersprache. Er hat auf der
aber warum
Linie
machst
und
du
jetzt stehst
sowas?
du an dem Punkt,
Warum?
ja, als Ende, wo du wieder
Das,
irgendwie auch nur
das.
eine Entscheidung treffen musst, die auch blöd sein kann. Aber
Der Ries, das Einzige,
Leute,
was der
ja.
Junge braucht, der braucht doch Vertrauen. Der braucht jetzt genau
Ja.
in der Situation, braucht er die
Aber
Möglichkeit.
das ja, wir brauchen jetzt einen guten Torhüter. Tut mir leid
Ja,
für den
natürlich, ja
Ries.
klar, aber es gibt auch gar keine andere Entscheidung, als Ries in der Liga weiterspielen lassen, zu lassen. Auch wenn alle jetzt schreien, das muss anders sein. Also zum einen, ja, die Leistung war gut, aber 2 von den 5 Dingern, die er gehalten hat, hat er auch selber verbockt vorher, ne, durch wirklich grandiose Fehlpässe. Also muss man einfach auch mal so sagen. Klar, die hat er dann gut wieder rausgeholt, aber trotzdem, ne,
Ja, ist auch ein Punkt.
kann in der Liga auch echt schief gehen. Und klar, konnte er jetzt vielleicht an den anderen Sachen nicht so viel machen, aber er war für mich jetzt auch nicht der Riesenrückhalt. So, ich behaupte mal, dass Ries aus dem Spiel auch nicht schlecht herausgegangen wäre. Und deshalb finde ich dieses Geschrei jetzt ist auch tatsächlich übertrieben. Und ja, aus meiner
Das hat er sich
Sicht,
ja
das einzige
selber.
Vertrauen,
Das hat er
was
sich
du
jetzt
dem.
selber geholt. Da hat er jetzt ein Problem. Weil die ganzen Fortuna-Fans liefen jetzt rum und sagten, ja, ist doch geil, der Lord, der viel sicherer. Und das machst du ohne Not. Also, weil diese Rotation, sorry, aber auch persönliche Meinung, diese Rotationsscheiße dann irgendwie, das ist wie gesagt, das ist eine Sache von Manchester City oder von Bayern München. Aber brauchen wir sowas bei einer Mannschaft, die gerade zusammengekommen ist, müssen wir jetzt hier irgendwie rotieren. Das Einzige, was dieser Ries braucht, ist einfach Vertrauen, und der hätte eine Möglichkeit gehabt, sich gegen Freiburg zu beweisen. Und dann machst du jetzt so eine Hampelei. Und der wird für so einen jungen Kerl, der wird wahrscheinlich auch wieder unsicher sein. Und dann fangen die Leute wieder an zu pfeifen oder was weiß ich. Und dann, ja, ich will jetzt nicht da den
Ja,
Teufel
aber
ausreden.
kann man es am
Aber das
Ende
ist
so
aber
oder so
ein ganz
sehen?
wichtiger.
Was?
Also kann man es nicht am Ende so oder so sehen? Hätte er jetzt Ries spielen lassen, entschuldige Christian, aber ganz kurz, hätte er nicht Ries spielen lassen, hätten wahrscheinlich auch mindestens ein Drittel der Leute gesagt, warum gibt er da nicht mal dem Lord eine Chance? Und der Ries hat ja eh nicht performt und da kann man den mal dran lassen. Aber das ist auf dem Level von den Krakelern, die auch immer sagen, ich will jetzt mal, dass die zweite Mannschaft spielt, die reißen sich dann wenigstens da alles auf und geben sich wirklich Mühe, weil an dieses Märchen glaube ich halt auch nicht. Aber ja, war jetzt eine Lose-Lose-Situation, in der er jetzt steckt, Christian.
Ja, absolut. Ja. Aber klar, grundsätzlich mein Punkt, genau, was ich auch greifen wollte, wo ihr das Thema Pfeifen oder Pfiffe gesagt habt, ist halt einfach auch, wie soll ich das sagen, eigentlich ist ja alles super, ne? 19.000 Dauerkarten verkauft, jetzt zweimal über 27.000 Leute im Stadion gehabt, was ja auch überraschend viel ist. So, also das Potenzial ist ja da, ne? Über 5.000 in Mannheim und so weiter und so fort. Aber die Stimmung rund um den Club ist halt unfassbar gereizt, unfassbar schlecht. Und das drückt sich eben auch in so einer Stimmung im Stadion aus. Und wenn du als, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer Trainer ist bei Stuttgart 2, aber es ist ja ein total einfaches Spiel am Freitag für die. Ja, die wissen doch genau, bei der ersten Scheißaktion von uns rasten schon wieder alle aus. Ja, das heißt, die müssen nur provozieren, dass bei uns zwei, drei Fehler passieren. Und schon ist wieder, sind wir alle aggro. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen. Ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann. Als Besucher oder als Fanmeute oder wie auch immer. Aber das ist das, was ich auch die Tage schon gesagt habe. Es geht halt leider nur über hundertprozentigen Support. Nichts anderes wird helfen. Ja. Und ja, ich habe gerade schon drüber nachgedacht, ne, wie war das damals mit Norbert Meyer? 7 Niederlagen zum
Sieben
Start.
Spiele in Folge, ne? Ja.
So, und auch damals ging es nur mit hundertprozentigem Support. Von der ersten bis zur letzten Minute. So weit wird es natürlich nicht kommen, weil wir wissen alle, dass das maximal noch zwei, drei Spiele sind, die er hat, bis die Ergebnisse kommen müssen. Aber auch danach wird sich das nicht ändern. Ne? Und auch letzte Saison, gut, das kann man nicht sagen. Das haben wir schon, gerade die beiden Heimspiele zum Saisonende waren schon supportmäßig mit das Beste, was ich seit Jahren erlebt habe
Ja,
bei
absolut.
Fortuna. Ne? Also das ist nicht das Thema, aber gerade jetzt müssen wir das auch wiederfinden.
Man ist so ein bisschen in so einer Zwickmühle irgendwo. Also ich will auch, dass sie jetzt am Freitag ein berauschendes Spiel machen und Stuttgart 2 mit 3-4-1 weg zwirbeln. Ob ich daran glaube, weil nicht. Und ja, es ist eben so ein bisschen so, dass dieses. Und das ist irgendwie auch schon so ein bisschen schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich muss überlegen, ich glaube, Tune hat das immer wieder gesagt. Ich glaube auch nicht als Ausrede, aber man muss schon sagen, zum Anfang der Saison brauchen die Teams ja auch immer ein bisschen, um sich zu finden, ne? Also das ist, man sagt ja so 4, 5 Spiele sollte man schon mal gemacht haben, um so ein Gradmesser zu haben. Kommt es jetzt wieder zu dem Punkt, den der Christian natürlich gerade angesprochen hat. Das Umfeld gibt das gerade einfach nicht her. Also, wir haben sehr, sehr viel an Vorleistung gegeben, so gefühlt. Die Düsseldorfer haben sehr viel Vorleistung gegeben. Sie sind total begeistert. Sie kaufen die Trikots. Wir haben 19.000 Dauerkarten, 27.000 bei beiden Heimspielen. Wahrscheinlich werden am Freitag auch wieder 23.000, 24.000, denke ich, da sein. Und dann hast du halt da einfach diesen Druck. Und da tun wir nicht so. Und das ist schwierig. Das ist echt schwierig.
Ja, ich weiß, aber ich gehe jetzt nicht komplett mit, weil dazwischen noch ein bisschen Farbabstufungen liegen. Also zum einen der Punkt, dass wir mit dem Support hadern. Ja, das Hoffenheim-Spiel war bis kurz vor Schluss gut supported. Also es gab keine Pfiffe vorm Spielende. Nach dem Spielende war es aber wirklich echt, dass die Leute
Aber es
so
war doch
dermaßen
ironisch
enttäuscht
auch.
waren.
Aber es ist
Ja,
ironischer
nach
Support.
dem Spiel, nach dem Spiel.
Ich
Nee,
dachte,
ironisch war nach dem Spiel, also nach Abpfiff, mal in meiner Wahrnehmung. Und jetzt am Sonntag war gut. Die erste Halbzeit war, am Anfang war ordentlich Alarm. Da merkst du auch wieder, dass das wieder mehr der harte Kern ist, ne? Das sind die Leute, die dann immer kommen und die Leute, die auch die Backen zusammenkneifen und auch mal anfeuern, wenn sie merken, dass die Mannschaft das jetzt braucht. Also, das wollte ich damit sagen. Es ist auch nicht alles dramatisch und ich glaube auch nicht, dass alles hergeschenkt wird. Aber ja, die Krakeler sind gerade auch groß, ne? Von wegen, jetzt müssen sofort wieder Dinge geschaffen werden. Das wird gerade auf die Mannschaft fokussiert. Ich denke jetzt auch, wir müssen jetzt herausarbeiten. Hauptsache, wir machen jetzt mal einen Punkt. So.
Ja, weil
und
du musst
dann geht's weiter. Ne? Das wird ein langer Weg, das wussten wir alle. Aber wir wollten es nicht wahrhaben. Spannender, und da sollten wir demnächst mal drüber sprechen, sehe ich das, was wir eigentlich im Verein aufräumen müssen, was vielleicht jetzt auch gerade die Mannschaft ein bisschen abbekommt, noch da unterschwellig, was Christian vielleicht auch mitmeinte. Also ein massives Thema jetzt mit dem Aufsichtsrat, die, wenn man das Mitgliederforum gesehen hat, da in der Diskussion sind. Ja, also da brodelt, glaube ich, noch mehr.
Riesenthema, definitiv. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Zwei sind ja schon gegen den Trainerwechsel. Was ist denn jetzt mit dir?
Ich war aus dem Impuls, ja genau, ich war aus tiefster Überzeugung, sage ich gerade. Nein, ich war aus dem Impuls heraus letztens auch, wo ich dachte, nee, lieber jetzt schnell. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen schnelles Ende machen. Also wichtig wäre mir, falls wir irgendwann mal den Trainer wechseln, bitte nichts mehr, was irgendwie in so einer Wortspielnähe ist. Ne? Also Anfang war schon nervig, jetzt mit Ende ist es auch so selber im Kopf, wo man immer denkt, ich kann diese Formulierung nicht nutzen, weil das klingt jetzt auch noch blöd. Nee, wer ist auf dem Markt? Also ne, außer mal dieser üblichen Verdächtigen, die jetzt auch keinem Drittligisten mehr, also die wir schon, als wir aufstrebender Zweitligist waren, nicht wollten, die Trainer, die uns jetzt garantiert in der dritten Liga nicht coachen werden. Aber ich sehe da gerade keine große Alternative. Und ich denke auch, dann muss man diesem Thema eine gewisse Zeit geben. Und jetzt soll man die Augen zukneifen. Aber die Erwartung kann jetzt eben nicht sein, dass wir auf den Aufstieg spielen, sondern erstmal gucken, dass wir uns hier stabilisieren müssen. Also ja, also schon, daher, ich bleibe dabei, aber ich gucke auch trotzdem kritisch auf den Typ drauf. Jetzt muss er, also Typ ist jetzt gemein gesagt, aber Alex Ende muss jetzt auch ein bisschen Ruhe reinbringen in das, was er da tut, um Vertrauen aufzubauen.
Von Christian Eichner manchmal, aber gut, das ist wahrscheinlich vermessen. So einen Jungen wirst du nicht bezahlen.
Wer greift in ein fallendes Messer, ja.
Genau, und strebt eigentlich nach Höherem. Und auch da, das ist ja so das Verrückte, ne? Also ich meine, wir können das alle nicht beurteilen. Thun haben auch alle gesagt, ne, Bundesliga no way. Jetzt ist er bei Bremen in der Bundesliga, so hat sie auch jetzt erstmal vom Abstieg gerettet. Jetzt wird das sicherlich wieder eine nicht einfache Saison, weil der Bremer Kader halt auch echt nicht viel hergibt. Aber
werden auch ziemlich als Abstiegskandidat, möglicher Abstiegskandidat gehandelt gerade.
Ja,
ne?
Aber gibt es ja genug andere. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, ne? Also das ist ja dieses Jahr echt ein großes Feld in der Bundesliga. So, und bei Eichner ist ja ähnlich, fragt die KSC-Fans. Ja, also auch da wirst du die Hälfte finden, die sagen, oh, endlich ist er weg. So, natürlich hatten die gute Zeit mit ihm. Natürlich haben die ordentliche Ergebnisse mit ihm erzielt. Natürlich hatten die auch immer einen Kader, der jetzt auch nicht Zweitliga Spitze war. War jetzt ein guter Trainer da. Es ist für uns, glaube ich, einfach extrem, extrem schwer von außen zu beurteilen.
Es ist halt, die Frage ist halt der Zeitpunkt. Und also es wird jetzt halt, werden jetzt halt wilde Wochen dann, ne? Ich sag jetzt mal, Stuttgart das Spiel, jetzt ist es heim und dann wird es aber dann richtig interessant. Und da musst du dich dann eigentlich ganz gut aufstellen, weil ehe du dich versiehst, stehst du auf einmal nach 5, 6 Spielen dann nur noch mit einem Punkt oder mit 2. Ne?
Also ich sage Winterpause. Eigentlich der früheste Zeitpunkt, um irgendwas zu machen, gerade in der Situation jetzt.
Stefan guckt ganz traurig.
Nee, das ist, da ist schon was dran, weil du hättest, ich glaube, das war auch, weshalb die Diskussion so stark jetzt geworden ist, war natürlich die Ergebnisse, aber vielleicht auch die Situation gerade noch in dieser Kombination. Wir sind noch im offenen Transferfenster und so dieses Gefühl, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, aber bei vielen, wenn wir jetzt hart und stark agieren, können wir irgendwie noch mehr beeinflussen. Wenn du jetzt Spieltag 10, ich sage ja nur, dass das wahrscheinlich auch eine Komponente ist, die bei vielen so im Kopf mitspielt. Ja, jetzt kommen wir den anderen Trainer und dann kann der zumindest noch sich 1, 2 Spieler aussuchen. Dass das wahrscheinlich in der Realität auch gar nicht mit, ne, Themen von Verhandlungen, Scouting und allen anderen Dingen zu tun hat, sei durchaus dahingestellt und nicht ganz unwahrscheinlich. Aber vielleicht kam deswegen diese Diskussion nochmal stärker auf. Und dann ist es so, wie Christian auch sagt, wenn du da nicht massiv das Gefühl hast, also es gibt immer Notentlassungen, würde ich mal sagen, wenn du wirklich das Gefühl hast, ey, die kommen da raus, das da ist der Bruch zwischen Mannschaft und irgendwas, dann kannst du natürlich, das ist wie eine fristlose Kündigung, dann ziehst du deine Reißleine. Aber ansonsten, ja, musst du wahrscheinlich auch alles vorbereiten für den Winter und bringt es dir jetzt auch nichts an Spieltag 11, dann den Trainer zu wechseln. Es sei denn, du hast die Gelegenheit, jemanden zu kriegen, den du überzeugt bist. Aber damit will ich nochmal kurz den Schlenker machen.
Zum Kader?
Zum Kader, lass uns nochmal überlegen, weil das Transferfenster ist zumindest jetzt noch 6, 7 Tage auf. Wir haben den 25.8. gerade. Wir haben heute bekannt gegeben, Erik Wegesser, Wegesser. Ich weiß noch nicht ganz, wie der Kollege sich richtig ausspricht. Stationen, unsere Freunde vom FC Kaiserslautern, die ihm, so wie man hört und liest, auch noch eine Sporttasche mit Scheinen gegeben haben, damit er auch auf jeden Fall in den Bus steigt. Also zumindest wurde er dort irgendwie abgefunden. Vorher beim 1. FC Nürnberg und in Regensburg. Und Moritz, du hast dich damit schon beschäftigt. Ist jetzt nicht ein Ruf mit Donnerhall, mit dem er hier ankommt. Und zumindest nicht mit viel Spielpraxis, oder?
Ja, also ich habe mich mal ein bisschen in den Foren umgeguckt und da gab es dann schon so Aussagen. Ich zweifle stark an seiner spielerischen Qualität. Es gab aber auch Aussagen, da hat sich nochmal richtig reingebissen. Hat auch ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft, gab es auch Aussagen. Vom Charakter her ein feiner Kerl. Aber er ist, ich fand eine Aussage auch sehr klar. Also sympathischer Typ, guter Kämpfer, aber sportlich kein großer Verlust. Da kannst du natürlich dann jetzt sagen, das sollte dann vielleicht auch für unsere Ambitionen dann vielleicht auch reichen.
Willkommen in Liga 3.
Richtig. Um dann jetzt kurz den Schlenker zu schlagen, und da bin ich wirklich ganz offen zu euch. Ich kann den Kader irgendwie noch gar nicht richtig einschätzen. Ich will da noch gar kein Urteil drüber bilden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also ich finde, da sind viele gute Kicker dabei. Also das muss ich schon sagen, dass ich so das Gefühl habe, da ist Potenzial und viele haben auch noch nicht ihr Potenzial abgerufen. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Wundertüten, also, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber es sind keine Wundertüten, die man irgendwo aus Griechenland oder aus Belgien und zweite niederländische Liga, ach doch, van der Sloot. Aber sonst, also du hast nicht irgendwelche Wundertüten, sowas, was wir in der letzten Saison hatten und wo ich mich immer noch drüber aufregen kann, wo du dann dachtest, du hast da irgendwelche super Asusi-Arschloch, solche Typen. Und denkst, du holst ja jetzt gerade irgendwie die Supergranate, die aber menschlich überhaupt nicht passt. Und jetzt holst du aber Leute aus Münster und so weiter, die irgendwie auch alles schon mal das bewiesen haben. Und deswegen möchte ich eigentlich nur sagen, ich habe das Gefühl, das Potenzial ist da, das sind alles gute Kicker, das muss ich jetzt finden. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das Drittligareif auf jeden Fall ist. Ob das jetzt für einen Aufstieg reicht, also da will ich sowieso noch gar nicht, da rede ich gerade gar nicht von. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Also vielleicht mal kurz abgearbeitet. Wegesser habe ich damals in dieser Saison mit Regensburg wahrgenommen. Das ist jetzt Erinnerung, ich kann mich täuschen. Ich meine, die haben zweimal in Folge den FC rausgehauen aus dem Pokal. Ich glaube, in beiden Spielen war auch dabei.
Letzte Saison haben sie erst.
Nee, das ist, glaube ich, denke. Das war das letzte Saison schon. Ich dachte, er wäre in beiden Spielen dabei gewesen. Egal, jedenfalls Regensburg hatte eine echt gute Phase. Dann sind sie auch in die zweite Liga hoch und da war er einer der Spieler, die auch herausgestochen sind. Weil schnell, weil Kämpfer und so weiter und so fort. Und dann ist er zu Nürnberg gewechselt. Ich glaube, als Regensburg wieder abgestiegen ist. Oder vielleicht sogar, als sie noch drin waren, weiß ich nicht mehr. Und hatte da so, da hatten sie viele Erwartungen, weil sie haben natürlich auch ein bisschen Geld für ihn bezahlt. Den Erwartungen ist er halt überhaupt nicht gerecht geworden. Und dann ist er weiter nach Kaiserslautern gezogen und da lief es so semi unter Lieberknecht jetzt gar nicht mehr, was ich so gehört habe. Ich glaube, es ist wie immer, ne? Muss man einfach auch schauen. Welche Rolle er auch bei uns erfüllen soll. Kader insgesamt und allgemein. Ich glaube, mit dem vorhandenen Geld und, man muss ja auch immer sagen, es gab ja gar keine Vorbereitungszeit. Ne? Also ich meine, es gab, vielleicht war Hendrix vorbereitet, ja, aber viel mehr auch nicht wahrscheinlich. Das heißt, es mussten irgendwie 20 Spieler geholt werden. Dafür, finde ich, hat man es, ist es gut gemacht worden. Ob das zu mehr als einem Mittelfeldplatz reicht, weiß ich nicht. Dafür fehlt mir so ein bisschen Talent und Außergewöhnlichkeit in dem Kader. Muss ich vielleicht rausbilden, aber gerade wirkt es ja eher so, als seien, wie gesagt, Aden und Slimani so die Spieler, die bei uns für die außergewöhnlichen Momente sorgen können. Und das sind dann unsere eigenen. Ne? Also das, deshalb, das wird noch interessant, ob das wirklich zu mehr taugt, was man jetzt gemacht hat. Ich denke immer so ein bisschen, es ist eine gute Mischung aus den letzten Jahren, wäre es halt gewesen. Ne? Also letztes Jahr hat man versucht, irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwelche verkappten Weltstars zu verpflichten. Ne? Und hat auch eine Truppe zusammengestellt aus aller Herren Länder. So. Jetzt ist man bewusst den komplett anderen Weg gegangen, hat total auf Erfahrung gesetzt. Ne? Also welcher Neuzugang war unter 25?
Und so ein bisschen das Motto, 11 Freunde sollt ihr sein, ne? Also man hat, glaube ich, auch extrem
und
auf
total
Charakter und
auf,
Passung
aber das
geachtet.
ist ja auch immer so, dass, genau, jetzt haben wir irgendwie alle super Typen, ja,
Bitte spreche
aber
alle Deutsch, ich kann es nicht, sagt er einfach der Ende.
11 Schwiegersöhne helfen halt auch nicht, ne? Aber das ist eben so auch immer das Thema, ne? Ich glaube, das hat dann Norbert Meyer irgendwann mal gesagt, ne? Also brauche halt auch keine 11 Schwiegersöhne auf dem Feld, weil ich brauche da schon Aggressivität. So, von daher gesehen, mal gucken. Also, ja, ich glaube aber, das war's. Also ich, ne, also jetzt kommt vielleicht noch einer, der irgendwie nochmal ein bisschen Geschwindigkeit auf außen bringt oder so, aber irgendeine Laie vielleicht von irgendeinem Zweit- oder Erstligisten, keine Ahnung. Aber
Ja, ich glaube auch, das ist durch jetzt. Da werden wir vielleicht noch eine Sache sehen und aber auch keine Überraschung. Also ich glaube jetzt nicht nach dem Motto, da kommt jetzt nochmal so ein Top-Einkauf, sondern eher wie jetzt auch hier auch Erik Wekesser, also auf dem Niveau, wo du sagst, ja, wenn der funktioniert, dann würde er uns schon helfen. Na, und das fand ich einen guten Punkt, den du gerade gesagt hast. Da ist keine Überraschung im Kader. Na, also das sind alles Spieler, wo man relativ gut schon ablesen kann, das ist deren Fähigkeitenprofil, das können die und die Erwartung ist, dass sie das abrufen, aber vielleicht gar nicht so über sich hinauswachsen, außer eben unsere eigene Jugend, wie Aden und Slimani oder was heißt so, aus dem eigenen Nachwuchsförderzentrum. Ja, und dementsprechend denke ich auch, mit dem Kader kann ich ganz gut leben. Sie sollten jetzt mal irgendwie versuchen, was sie da versuchen, auf die Straße zu bringen oder auf den Platz ein bisschen konsistenter wird. Schleusener hat zwei nette Abschlüsse gehabt bislang und die dann auch ganz ansehnlich waren. Also der Kollege weiß auch, wie er ins Tor treffen kann, wenn er dann in die Position kommt. Oftmals hatten wir das einfach noch nicht so. Meiner Meinung nach, dass man alles abrufen konnte. Außer Paulinia. Bei dem weiß ich nicht, ob der je ein Tor treffen wird. Das
das ist
ist
schon
bislang
mein. Es tut mir leid,
aber. Recht habe, aber stopp, Leute.
Das ist mein Schauerte. Das ist mein Schauerte.
Das ist ja das Faszinierende. Ich weiß gar nicht, ob es. Also, ihr habt es ja teilweise auch schon gepostet. Rasmussen hat für Bochum in der Startelf gespielt im Pokal, hat es 1-0 gemacht. Ioa hat für Magdeburg.
Magdeburg.
Magdeburg getroffen.
Ljubicic. Achso.
Appelkamp hat auch, glaube ich, bislang immer Startelf gespielt bei Fürth.
Wobei ich gerade eben, ich habe kurzer Einwurf, ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der Greuther Fürth-Fan ist. Und der sagte nur, was habt ihr uns denn da für einen Hampelmann überlassen? Also gut.
Über wen sagt er
Ja,
das?
okay.
Über einen Appelkamp. Also. Ja.
So, genau, Ljubicic, unser vielgescholtener Jan Sella hat für Basel im ersten Spiel ein Tor, eine Vorlage.
Tja.
Bisschen weh.
Also irgendwer hat es, glaube ich, die Tage auch mal geschrieben. Vielleicht liegt es einfach auch nicht an den Jungs.
Vielleicht ist das Stadion doch über so
Also.
einem alten Indianerfriedhof gebaut oder sowas. Also kennt noch
Nein,
jemand
nein, aber es ist,
Poltergeist?
ich finde halt einfach, es ist ja, es war ja letztes Jahr auch schon so und es ist ja dieses Jahr, es setzt sich ja ein bisschen fort, komischerweise, obwohl es ja eine ganz andere Mannschaft ist. Wir haben ja, ich finde, in allen drei Spielen bislang nicht gesehen, wie wollen wir denn den Ball ins Tor bringen? Also das ist das, was mir so fehlt. Was ist denn die Idee, wie wir in eine Abschlusssituation kommen? So, und ne, es, keine Ahnung, es sind seit Jahren keine Fernschüsse bei uns. Ne, es sind Tiefenläufe? Nee, mit einer Raute wahrscheinlich auch nicht, weil du ja gar nicht so auf die Außenbahnspieler gehst. So, wir haben letztes Jahr mit Itten, dieses Jahr mit Schleusen offensichtlich echt gute Stürmer da vorne drin, die musst du aber bedienen. So, aber wie kriegen wir den Ball dahin? Das, ja, wie gesagt, war die letzten Jahre schwierig und ja, ich glaube, es wird dieses Jahr auch wieder der Schlüssel werden.
Und das schauen wir uns am Freitag an.
Genau.
Ja, und das Ganze werden wir uns anschauen am Freitag, wie es da weitergeht. Aber vorher haben wir noch einen finalen Punkt, und zwar nehmen wir den Take der Woche. Und ich habe mal einen Punkt mitgebracht, wo ich glaube, dass zumindest einer ihn etwas anders sehen könnte. Mir fehlt der VAR. Und ich glaube, der VAR macht den Fußball besser. Und das kann ich auch begründen, und das will ich auch begründen. Drei Gründe muss ich gar nicht anführen. Das waren die letzten drei Spiele, ne? Im Pokal gab es keinen VAR. Im Pokal gab es aber, wie ich habe hören sagen, in unserem Stadion war das nicht, Proteste gegen den VAR. Da wäre ja der Fußball emotionaler mit solchen Schiedsrichterfehlentscheidungen, wie wir sie jetzt auch in der dritten Liga dann jede Woche bestaunen dürfen. Da sind schon krasse Fehler dabei gewesen, die mit einem VAR nicht passiert wären. Die Punkte, die einen beim VAR aufregen, meiner Meinung nach sind die, die auch ohne VAR sehr aufregend sind. Handspieldiskussionen: Ist der Ball jetzt da? Ist der Arm aktiv? Ist das eine natürliche Körperhaltung? Das sind alles Dinge, ob der Schiedsrichter das interpretiert oder der Videoschiedsrichter, da wirst du immer zu irgendwelchen komischen Interpretationen kommen. Aber ich glaube, diese klaren Fehlentscheidungen, die sind mit dem VAR deutlich weniger. Aber, und ich glaube, das ist der andere große Punkt, der die Leute nervt: Konsistenz, dass auf jedem Platz auch gleich entschieden wird. Also bei gerade so diese Elfmeternummern, da bestand ein Kontakt, sagt man im Fernsehen immer gerne, ne? Da bestand ein Kontakt, als wäre das ein Kriterium für einen Elfmeter, wenn ein Kontakt bestand. Aber natürlich das Runterbrechen auf irgendwelche Zeitlupen, aber ich hatte auch schon den Eindruck, das ging besser inzwischen. Aber es muss gleichmäßig überall ausgelegt werden, und die Geschwindigkeit muss passen. Aber dann, finde ich, sind die krassen Fehlentscheidungen weg. So. Also, ich bin pro VAR. In der dritten Liga werden wir es nicht erleben. Röstet mich.
Ja, also klar, jetzt ist natürlich immer die Vereinsbrille, die man aufhat. Und es hat mich natürlich auch hart genervt, dass wir wahrscheinlich mit VAR in den ersten Spielen, jetzt vor allen Dingen in den Ligaspielen, anders rausgegangen wären. Das sicherlich, aber du hast es gerade auch schon gebracht. Das Hauptproblem ist die fehlende Vergleichbarkeit. Und was mich unfassbar nervt am VAR ist, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist diese fehlende Emotionalität. Mir geht's de facto so. Ja, ich freue mich über kein Tor mehr, weil im Hinterkopf immer steckt, ja, okay, da war ja vor 7 Ballkontakten irgendwo im Mittelfeld eine Berührung von zwei Spielern, hinterher wird das als Foul gegeben.
Ja, ist ein Punkt.
Oh, das ist doch irgendwo noch ein Abseits, was ich nicht wahrgenommen habe oder was auch immer. Das hat für mich echt den Fußball der letzten Jahre massiv verändert. Und auch das Stadionerlebnis vor allen Dingen massiv verändert. Ja, Und der zweite Punkt ist halt einfach auch diese Dauer. Also, und auch die Konsistenz, ne? Am Ende ist der Punkt, wenn ich nicht in 10 Sekunden, wenn ich Bilder betrachte, sagen kann, okay, war ein eindeutiges Foul oder es war eindeutig keins, dann muss der Call stehen bleiben, ne? Das ist hier wie beim American Football, ne? Call on the field stands, ja? Wenn es nicht eindeutig anders ist. So. Und sich da 3 Minuten lang irgendwelche Superzeitlupen anzugucken, sorry, das ist einfach nur Deutsch, ja, aber so wird es halt nichts werden. Und ich meine, wir haben es ja gesehen, auch bei der Weltmeisterschaft, bei den vorherigen Turnieren hat man ja noch die UEFA und die FIFA teilweise sehr gelobt für den Einsatz. Bei dieser Weltmeisterschaft war es doch auch Mist. Haben wir selber erlebt am eigenen Leib, ja, dass dieses Tor aberkannt wurde, war ein absoluter Scherz, ja, gegen Paraguay im wie viel Finale, weiß ich gar nicht mehr.
16.
So, und deshalb, ja, kriegst du das hin für von mir aus. Oder, na, wobei, da bin ich auch immer noch sehr unentschieden. Selbst das Thema Abseits mit diesen Millimeterentscheidungen und gleichzeitig der Diskussion, also ne, theoretisch kannst du ja durch den Chip im Ball den Moment feststellen, in dem der Ball quasi den Fuß
Gespielt wird,
verlässt.
ja.
Genau, ja. Aber auch da ist eine Varianz drin von bis zu einem halben Meter. Das ist
Halber
halt
Meter.
einfach,
Okay,
es gibt, also ich meine, es wären 50 Zentimeter. Vielleicht sind es auch nur 30, aber das habe ich letztens noch gelesen. Es gibt halt einfach keine Wahrheit in diesen Dingen. Und das ist das Problem. Ne, du kannst das nicht messbar machen und ich bin dann so, ich akzeptiere lieber diese,
den menschlichen Faktor.
den menschlichen Faktor von 2%, ja, oder 3 von mir aus, und habe dafür aber auch Stadionerlebnis, was mir sagt, Tor ist Tor.
Ja, dann darf ich jetzt den abschließenden Score bekannt geben,
Es ist keine Abstimmung. Es ist keine Abstimmung. Ja.
weil ich werde mich leider auf Stefans Seite schlagen, weil ich weiß nicht, ob das durch meine Begeisterung für den amerikanischen Sport, du hast es gerade schon mal angesprochen, wie wunderbar das im Football funktioniert, wie sehr, 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 sehr gut das jetzt auch im Baseball funktioniert, das ist unglaublich. Also die haben da eine Funktion jetzt neu in dieser Saison mit Strikes, also wo der Schlagmann eigentlich nur kurz so macht und sagt, hier, ne, ich akzeptiere den Call gerade nicht, lieber Schiedsrichter. Und innerhalb von 5 Sekunden ist der Call da. Ne? Dann wird dir Monitor eingeblendet und du siehst, dass der Ball nicht in der Zone war und fertig ist die Laube. Das ist das, was dem VAR bei uns fehlt. Diese konsequente, dieses schnelle, dieses transparente, die Zuschauer mitnehmen. Sie haben es ja jetzt krampfhaft versucht, dass der Schiedsrichter da mit seinem Mikrofon irgendwie versucht, das Ganze zu erklären. Warum ich aber trotzdem dafür bin, die Punkte, die du ansprichst, Christian, ja, die gibt es, aber der Großteil der Entscheidung ist einfach Fairness und der Großteil der Entscheidung ist absolut in Ordnung, meiner Ansicht nach. Wir reden immer über die Dinge, die irgendwie ganz besonders waren und hier und Theater und VAR wieder, aber ich sag mal, 60, naja, 60 ist vielleicht sogar noch zu klein, aber ich sag mal, 70, 80% der Entscheidungen, die sind relativ einfach und klar und deswegen bin ich da eigentlich. Und vor allen Dingen merke ich das an mir, deswegen noch kurz ein Fun Fact noch. Ich merke bei mir, seitdem ich jetzt dritte Liga gucke, dass ich immer nervös bin, wenn es Abseitssituationen jetzt irgendwo auch gibt. Und das hatte ich aber in den letzten Saisons jetzt eigentlich nicht mehr. Das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert, ob der Schiedsrichter jetzt da den Arm hebt. Aber jetzt habe ich immer schon so dieses Gefühl, oh, hebt er den Arm und wie sicher war es jetzt abseits? Ja, wie dem auch sei, ich finde, das macht den Sport fairer. Und man kann das Ganze aber optimieren, das glaube ich auch. Also, dass du Amerika als Blaupause nimmst und dann eben auch die Entscheidung schneller machst, um das Ganze transparenter zu machen, das glaube ich auch. Ja.
Und da sind wir an dem Punkt, den man einfach dann auch nicht wegdiskutieren kann beim VAR. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, eingeführt in der Saison 2017, 2018. Wir sind jetzt in 2026. Wir nähern uns da bald den 10 Jahren VAR. Und wir diskutieren immer noch darüber in dieser Form. Und es gibt immer noch kein System, wo wir alle sagen, irgendwie, man müsste zu einfacheren, klareren und schnelleren Entscheidungen kommen und dann wie ich es jetzt ein bisschen raushöre, wieder mehr Entscheidungskompetenz auf den Platz zurückgeben. Ja, Schiedsrichter steht, wie ihr gesagt habt, der Call steht, es sei denn, es ist ein gravierender Fehler. Und diese Schwellen und dieses Nachjustieren in jeder Saison, wir interpretieren das jetzt mehr so und in der nächsten Saison, jetzt achten wir mehr da drauf. Das ist dann ja nochmal sowas, wo du diese Diskussion noch nie wegkriegst. Ja, also ich glaube, irgendwo dazwischen, technische Hilfsmittel könnten wahrscheinlich ein Punkt sein, eben schnelle Abseitsentscheidungen, die vielleicht offensichtlich sind oder so, mag ja gehen. Aber ja, der Charme, und der wird uns ja begleiten in dieser Saison.
Den haben wir nicht mehr.
Der Schiedsrichter, der Live-Schiedsrichter-Entscheidungen. Mal sehen, was uns am Freitag erwartet. Apropos Freitag, machen wir einen Strich drunter. Ich bin ja kein Freund von Tipps, weil ich würde auch ungern gegen meine Mannschaft tippen. Aber wie ist so das Gefühl? Und ich gehe mal vorne weg und sage, wie so oft bin ich ja grundsätzlich zuversichtlich, je enger es zum Spiel kommt. Also montags glaube ich an nichts in unserem Verein. Freitags 16 Uhr denke ich, heute klappt's dieses Mal. Das ist die Woche, wo es klappt. Aber ich bin vorsichtig optimistisch und glaube, wir werden nach dem Freiburg-Spiel einen leichten Schritt nach vorne sehen. Für wie viel das reicht, muss man sehen. Das ist soweit mein Blick auf das Spiel gegen Stuttgart.
Ich kann gar keinen Tipp abgeben. Also ich könnte nicht mal einen Score geben, weil ich könnte es gar nicht sagen. Der Punkt ist bei mir einfach, dass ich Stuttgart gar nicht kenne. Ich weiß, ich kenne keinen einzigen Spieler. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Sie haben ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Und ich finde das so eine Wundertüte. Bundesliga kriegt man irgendwie noch halbwegs hin, dass man das noch so schätzen kann. Aber ich glaube auch, dass wir nicht verlieren werden. Das glaube ich schon. Und es wird spannend werden, wie dieses Ergebnis zustande kommt, wenn es ein Unentschieden wird. Das wird sehr, sehr interessant werden, wie das interpretiert wird. Aber wir werden nicht verlieren. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber vielleicht auch ein bisschen hoffe ich das.
Ja, also ich glaube, es ist relativ ja, fast schon eine Floskel, ne? Aber ich glaube, wir brauchen einfach die sinnhafte Aufstellung jetzt. Und ich meine, da sind, glaube ich, die Außenverteidiger klar, die Innenverteidiger klar. Aus meiner Sicht ist der Torwart auch klar. Mittelfeld, haben wir drüber gesprochen, Sturm auch. Also eigentlich ist die erste Elf relativ klar. Klar, Hendricks ist nicht dabei. Es muss aber gegen so eine junge Truppe nicht mal ein Nachteil sein. Und genau wie ihr sagt, ne, wir müssen halt einfach da jetzt mal weitermachen. Wir müssen jetzt unser System mal spielen und uns auch nicht am Gegner ausrichten, wie wir es versucht haben gegen Hoffenheim, wie wir es versucht haben gegen Freiburg. So, und wenn wir dann die Aggressivität auf das Feld kriegen, dann geht da vielleicht ein knappes 1-0. Dass wir da grandios rausgehen, wir wissen alle, das Fortuna, ne? Wird nicht passieren. Wir können nur hoffen, dass das Ding knapp gewinnt.
Aber wir haben ja auch gesagt, 100% Support. Dann, ja, in diesem Sinne, vielen Dank euch beiden.
Danke
für die
dir.
Coole Runde. Wir Danke sind ja doch mal eine ganze Menge in die zurückliegenden Wochen eingestiegen, aber auch in die aktuelle Situation. Schauen wir, was rauskommt und was uns beim nächsten Mal erwartet. Und dann sage ich Tschüss und bis dann.
Danke. Ciao.
Ciao. Macht's gut.